Ja, ich möchte Gott als allererstes danken, einfach für diese Zeit, die er uns jetzt hier geschenkt hat. Ich habe das persönlich einfach, ich weiß nicht, ich finde, das ist jedes Jahr so, man kommt zu den Jugendbibeltagen und erwartet einfach, dass man gesegnet ist und ist am Ende der Tage einfach immer erstaunt, dass Gott einem noch viel, viel mehr gegeben hat, als man erwartet hat. Und von Jahr zu Jahr, wir haben uns auch mit den Mädels darüber unterhalten, hat man das Gefühl, es wird immer mehr. Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber mir geht es so und dafür bin ich Gott einfach dankbar. Und wir haben uns in der Jugendstunde in den letzten Wochen vor den Jugendbibeltagen einfach mit dem Thema oder mit Gott auseinandergesetzt. Wer ist Gott? Wie ist er? Was sind seine Eigenschaften? Und ich persönlich habe Gott in den letzten Wochen ganz besonders als Vater erlebt. Und die Bibel spricht ja viel darüber, vor allem im Neuen Testament lesen wir viel darüber, dass Jesus auch viel von seinem Vater spricht oder von unserem Vater spricht. Ja, zum Beispiel in Johannes 15, da spricht er darüber und sagt, mein Vater wirket bisher und ich wirke auch. Also er spricht ganz, ganz viel über seinen Vater. Aber er sagt genauso, dass sein Vater auch unser Vater ist. Zum Beispiel in Matthäus 23, Vers 9. Sagt er zu seinen Jüngern ganz klar, und ihr sollt niemand Vater heißen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Also der Vater von Jesus, Gott, ist gleichzeitig auch unser Vater. Ja? Und das sagt Jesus auch in Johannes 20, 17. Das ist nach seiner Auferstehung, als er Maria begegnet im Garten, als Maria dasteht und weint. Und als er sich ihr zu erkennen gibt, dreht sie sich um zu ihm und dann sagt Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Als ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe, ist mir das so groß geworden, ja, ein Vater. Also in der Regel, wenn wir einen Vater haben und in einer intakten Familie aufwachsen durften, dann ist der Vater jemand, der uns sehr nahe steht. Das ist eine der nächsten Personen in unserem Leben. Und wenn wir uns vor Augen führen, wer Gott ist, dass Gott, der allmächtige, große Gott, lässt uns ihn Vater nennen. Das ist mir so groß geworden. Ich habe gedacht, wir haben so ein riesiges Privileg, so ein Geschenk, dass wir das sagen dürfen zu Gott, dass du mein Vater bist. Und ich habe in der Konkordanz nachgeschaut und habe gesehen, also die meisten Stellen, wo wir Gott als Vater begegnen, die stehen im Neuen Testament. Aber ich habe, als ich den Propheten Jesaja gelesen habe, auch eine wunderschöne Stelle gefunden, wo Gott sagt im 63. Kapitel, im 16. Vers, Jesaja 63, 16, da sagt, da heißt es, bist du doch unser Vater, denn Abraham weiß von uns nicht und Israel kennt uns nicht. Du aber, Herr, bist unser Vater und unser Erlöser. Von alters her ist das dein Name. Und das fand ich so schön, dass Gott sich von Anfang an eigentlich als Vater zeigt den Menschen. Noch in 5. Mose 32, 6, da steht auch, dankest du also dem Herrn, deinem Gott, du toll und töricht Volk, ist er nicht dein Vater und dein Herr? Und auch in Jeremia 31, 9 sagt Gott, ich bin Israels Vater. Also er erweist sich seinen Kindern als Vater von Anfang an. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, was sind denn die Eigenschaften eines Vaters? Ich glaube, viele von uns, wir haben einfach dieses Geschenk und dieses Vorrecht gehabt, in einer christlichen Familie aufwachsen zu dürfen und Väter zu haben, die uns lieben. Und ich habe mir einfach so ein paar Gedanken gemacht, Was zeichnet einen guten Vater aus? Und als erstes kam mir der Gedanke der Fürsorge. Also ich habe einen Papa, der ist wunderbar fürsorglich. Also ich staune einfach immer wieder. Ich wohne seit 3 Jahren nicht mehr zu Hause, wegen meines Studiums. Aber mein Papa, der sorgt einfach immer. Wenn ich am Wochenende zu Hause bin, dann mein Papa und meine Mama beide. Aber ich merke einfach, diese Fürsorge, die hört nicht auf, wenn man erwachsen wird. Ja. Und in Matthäus 6, 25, die Stelle kennen wir wahrscheinlich alle, da spricht Jesus auch davon, dass wir uns nicht sorgen sollen, denn wir haben einen Vater, der für uns sorgt. Vers 25, darum sage ich euch, sorget nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht für euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr denn die Speise und der Leib mehr denn die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Und auch im 32. Vers sagt er, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürfet. Ja, es ist einfach so tröstlich für uns. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Wir haben einen Vater im Himmel, der weiß noch viel mehr als unser irdischer Vater. Der kennt unser Herz ganz genau und der weiß einfach, was wir brauchen. Ja, seien es jetzt irdische Nöte, wenn es um Prüfungen geht, um Studium, um den Arbeitsplatz. Gott weiß das und er fordert uns ganz klar auf im 33. Vers, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Ja, wenn wir unsere Perspektive verändern, wenn wir auf Gott schauen und einfach nach dem fragen, was ihm wichtig ist, dann verspricht uns Gott, dass er einfach für uns sorgen wird. Und ich bin überzeugt, dass die meisten von uns das schon erlebt haben, dass Gott einfach für uns sorgt, egal was es ist. Und Gott sorgt nicht nur für unsere irdischen Bedürfnisse, sondern auch für unsere geistlichen. Und ich glaube, die Jugendbibeltage sind einfach der beste Beweis dafür, dass Gott das tut, dass Gott uns einfach auch das Geistliche gibt. Was zeichnet ein Vater noch aus? Ein Vater bringt seinem Kind Dinge bei, die es fürs Leben braucht. Ja, ein Kind wächst auf und kann gar nichts eigentlich. Es kann nur schreien und essen. Und ein Vater ist genauso wie eine Mutter natürlich, aber ein Vater ist einfach bei der Erziehung mit dabei und bringt dem Kind einfach viele Sachen bei. Ich erinnere mich daran, wie mein Papa mir beigebracht hat, Fahrrad zu fahren zum Beispiel. Das sind einfach so Sachen, wo der Vater einfach Stück für Stück das Kind aufs Leben vorbereitet, einfach dem Alter entsprechend. In dem Alter, wie das Kind ist, bringt ihm der Vater die Dinge bei, die es braucht. Ja, später, wenn wir älter werden, dann bringen uns unsere Väter hoffentlich bei, Verantwortung zu übernehmen. Und Gott sagt auch, dass er uns lehren will, dass er uns ja das beibringen will, was wir brauchen. Und zwar in Jesaja 48, 17 steht auch ein schöner Vers. So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige in Israel. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was nützlich ist und leitet dich auf dem Wege, den du gehst. Also Gott, unser Vater, er lehrt uns, was wichtig ist. Er zeigt uns den Weg, den wir gehen sollen. Das hat er uns an so vielen Stellen verheißen in seinem Wort. Und er tut es auf ganz verschiedene Art und Weise. Natürlich in allererster Linie, wenn wir sein Wort lesen, dann stehen da einfach die Dinge drin, die Gott von uns haben möchte, die er uns beibringen möchte. Aber auch durch Predigten, durch die Jugendbibeltage redet Gott zu uns und zeigt uns, was er möchte. Dann ein Vater im Irdischen, ja, der hilft seinen Kindern, der unterstützt sie bei der Ausbildung. Vielleicht ein Kind in der Schule, bei den Hausaufgaben oder sonst einfach bei Dingen, die wir nicht alleine schaffen. Da können wir zu unserem Vater gehen und ihn einfach um Hilfe bitten. Und ich habe das auch selbst wieder erlebt. Vor einer Woche bin ich umgezogen in Ulm und mein Papa und mein Bruder sind gekommen und haben mir einfach geholfen. Und ich habe am Abend so gedacht, das ist so ein Geschenk, dass ich einen Vater habe, der kommt und der hilft mir einfach. Ich hätte das nie geschafft, alleine diese ganzen Kisten darunter zu schleppen, das schaffe ich einfach nicht, da habe ich nicht die Kraft dafür. Aber ich habe einen Vater, der hilft mir dabei. Und das ist so ein ganz einfaches Beispiel. Ja. Und Gott, als der himmlische Vater, der hat noch viel größere Hilfe oder in Bereichen, wo uns Menschen einfach keine Hilfe sein können. Da ist einfach Gott da und da verheißt er uns auch, uns zu helfen. Ich glaube, die meisten von uns kennen diesen Vers, das ist einer meiner Lieblingsverse in Jesaja 41, 10. Und Gott sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und in Vers 13 sagt er, denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand stärkt und zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Und ich denke, wir können das sowohl auf die irdischen als auch auf die geistlichen Nöte in unserem Leben anwenden. Gott sagt, ich helfe dir. Und ja, mir ist es auch so groß geworden, als Nico auch darüber gesprochen hat, dass wir uns einfach vollständig in die Abhängigkeit Gottes begeben sollen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man vielleicht vor irgendeine Herausforderung gestellt wird, sei es im Studium oder im Beruf, wo wir dann einfach merken, ich komme da nicht weiter und da fällt es uns dann vielleicht leicht zu sagen, okay Gott, ich lasse es dir, ich gebe es dir ab, ich kann das nicht alleine. Aber wenn es um geistliche Nöte geht, denke ich, sollen wir genauso sein, dass wir einfach merken, ich kann das nicht, ich schaffe es nicht, das alles auszuleben, was wir heute jetzt oder was wir in den Tagen hier gehört haben, dass wir uns da ganz bewusst einfach auf Gottes Hilfe verlassen und nicht irgendwie meinen, wir müssten irgendetwas selber schaffen, sondern dass wir einfach das in Anspruch nehmen, dass Gott sagt, ich helfe dir. Denn Gott ist auch Schutz oder auch ein natürlicher Vater, beschützt seine Kinder. Er liebt seine Kinder, er möchte nicht, dass ihnen etwas passiert. Und Kinder merken das ja ganz stark. Ja, ich erinnere mich selber dran, wenn es draußen früher gewittert hat. Ich war noch klein und das Gewitter war ganz schrecklich. Aber wenn man dann zu Papa und Mama ins Bett gegangen ist, dann war das auf einmal überhaupt nicht mehr schlimm. Ja, dann hat man einfach so diese Sicherheit und diese Geborgenheit gespürt. Und es gibt auch so viele Stellen in der Bibel, die davon sprechen, dass Gott unser Schutz ist, dass Gott unsere Zuflucht ist. Als Beispiel einfach Psalm 18, Vers 3. Da sagt David: Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Horn meines Heils und mein Schutz. Oder in 5. Mose 33, da heißt es auch: Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Also Gott ist unsere Zuflucht, Gott ist unser Schutz, Gott ist unsere Hilfe. Und ich denke, Gott bewahrt uns auch im Irdischen, wenn wir unterwegs sind. Das haben wir auch gestern wieder gehört im Zeugnis, wie Gott uns bewahrt. Aber ich denke, Gott möchte uns noch viel mehr vor der Sünde und vor dem Bösen bewahren. Vor den Dingen dieser Welt, die uns schaden, die uns wegbringen wollen von ihm. Und er warnt uns auch ganz klar, genauso wie ein Vater sein Kind warnt: Fass nicht an die heiße Herdplatte, das tut dir weh. Und genauso warnt Gott uns einfach davor, dass wir uns für das Böse entscheiden, dass wir der Sünde nachgeben und dass wir das tun, was uns wegbringt von ihm. Wenn wir 5. Mose 30 mal aufschlagen. Wo Gott einfach seinem Volk seine Gebote gegeben hat. Und dann sagt Gott im 15. Vers: Siehe, ich habe dir heute vorgelegt das Leben und das Gute, den Tod und das Böse, der ich dir heute gebiete, dass du den Herrn, deinen Gott, liebest und wandelst in seinen Wegen und seine Gebote, Gesetze und Rechte haltest und leben mögest und gemehrt werdest und dich der Herr, dein Gott, segne in dem Lande, in das du einziehst, es einzunehmen. Ja, wir haben es gestern auch gehört, Gott hat uns Gebote gegeben und diese Gebote sind gut für uns, weil sie uns bewahren. Und Gott sagt ganz klar, oder er zeigt uns ganz klar in seinem Wort, die eine Seite und die andere Seite. Und es liegt an uns, dass wir uns entscheiden. Und Gott möchte für uns das Beste und Gott möchte nicht, dass wir die Sünde kennenlernen oder dass wir die Folgen der Sünde kennenlernen. Jeder von uns hat gesündigt und ich hoffe, dass jeder von uns weiß, wie schrecklich es ist, dass wir Sünder sind, ja, dass Gott seinen Sohn geben musste, seinen einzigen Sohn, damit wir gerettet werden können. Und das zeigt einfach, wie schrecklich die Sünde ist, ja. Wir brauchen, also Gott, Jesus musste sein Leben lassen und musste qualvoll sterben, damit wir Erlösung haben können, damit wir von der Sünde frei sein können. Es gibt noch so viele Eigenschaften, die ein Vater hat, zum Beispiel auch im Psalm 103, ist auch eine bekannte Stelle, die kennen sicher auch viele, die einfach davon spricht, dass ein Vater sich über seine Kinder erbarmt und dass Gott sich über uns erbarmt. In Vers 13, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und der nächste Vers, denn er kennt, was für ein Gemächte wir sind, er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Gott weiß, dass wir kleine Menschen sind, dass wir nichts können aus uns, und er erbarmt sich über uns. Oder ich habe an Vergebung gedacht. Wir kennen sicher alle das Gleichnis vom verlorenen Sohn, ja, der wegläuft vom Vater, der dem Vater, kann man sagen, der den Vater mit Füßen tritt, der ihn beleidigt, der ihn verrät und der sich versündigt. Und als er dann erkennt, wer er ist, geht er zurück. Und was macht der Vater? Er steht mit offenen Armen da. Er empfängt ihn, er vergibt ihm. Und er vergibt ihm nicht nur, er feiert das, dass sein Sohn zurückgekommen ist. Er feiert ein Fest für ihn oder mit ihm. Und Vergebung, das ist auch etwas so Großes, das haben wir nicht verdient, dass Gott uns vergibt, aber er tut's trotzdem. Ja, und natürlich über allen Dingen steht natürlich die Liebe, die Gott zu uns hat. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, wie dein Vater ist, vielleicht können wir zu Recht manchmal an der Liebe zweifeln, die Menschen zu uns haben, aber an der Liebe, die Gott zu uns hat, dürfen wir nie zweifeln, weil zum einen sagt Gott es gibt so viele Bibelstellen, vielleicht beispielhaft Jesaja 43, Vers 4, wo Gott einfach sagt: Weil du so wert bist vor meinen Augen geachtet, musst du auch herrlich sein und ich habe dich lieb. Darum gebe ich Menschen an deine Stadt und Völker für deine Seele. Oder Jesus sagt auch in Johannes 16, 27. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, darum, dass ihr mich liebet und glaubet, dass ich von Gott ausgegangen bin. Also Gott sagt uns in seinem Wort ganz klar, dass er uns liebt. Und er sagt es nicht nur, er hat es auch bewiesen. Ja, er hat es bewiesen, indem er Jesus geschickt hat auf diese Welt und indem er Jesus für uns hat sterben lassen. Er, Jesus, war der Einzige, von dem man vielleicht sagen könnte, er hat es verdient, dass der Vater ihn liebt, weil er einfach vollkommen ist. Ja, wir haben es nicht verdient. Wir haben überhaupt mit nichts in unserem Leben haben wir verdient, dass Gott sich, dass Gott uns überhaupt annimmt, dass Gott uns liebt. Und Johannes 3,16 kennt jeder. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Also diese Liebe des Vaters zu uns Menschen, das ist etwas so Großes, das ist mir so groß geworden in den letzten Wochen, dass ich einfach gemerkt habe, Gott liebt mich. Ja, wir Menschen, wir machen so viele Dinge oft falsch und Gott ist ein heiliger und ein gerechter Gott, das dürfen wir nie vergessen. Aber Gott liebt uns auch und wenn wir auf seine Stimme hören, Jesus sagt hier, der Vater liebt uns darum, dass ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Also wenn wir uns zu Jesus wenden, ja, dann können wir einfach diese Liebe annehmen. Ja, und ich habe dann auch gedacht, alle diese Punkte, wenn man das jetzt mal nur aufs Irdische überträgt, dass ein Vater in sein Kind versorgt, dass er ihm hilft und so weiter, dass es ihn beschützt, hilft alles nichts, wenn der Vater nicht auch das Kind erzieht. Und ich glaube, das ist die wichtigste Aufgabe, die Gott einem Vater gegeben hat oder den Eltern gegeben hat, wenn er ihnen Kinder schenkt. Ich sage oft zu meinen Eltern, ich bin froh, dass ich noch keine Kinder habe, denn Kindererziehung ist sowas Schweres. Aber ich glaube, ein Vater, der seinen Sohn nicht erzieht, der liebt ihn nicht. Weil wenn man ein Kind machen lässt, was es will, ich glaube, das sieht man auch immer wieder, das macht einfach Dinge, die nicht gut sind. Ja. Und lesen wir mal zusammen Hebräer 12. Ab dem zweiten Teil des fünften Verses. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn welchen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er stäubt einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt. So ihr die Züchtigung erduldet, so erbietet sich euch Gott als Kindern, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, welcher sie alle sind teilhaftig geworden, so seid ihr Bastarde und nicht Kinder. Und so wir haben unsere leiblichen Väter zu Züchtigern gehabt und sie gescheut, sollten wir denn nicht viel mehr untertan sein dem Vater der Geister, dass wir leben? Denn jene haben uns gezüchtigt, wenig Tage nach ihrem Dünken, dieser aber zu Nutz, auf dass wir seine Heiligung erlangen. Alle Züchtigung aber, wenn sie da ist, dünkt uns nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Aber danach wird sie geben eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die dadurch geübt sind. Also das Wort Züchtigung, das hat für uns irgendwie so einen negativen Touch, sage ich mal. Also es hört sich nicht so positiv an. Ja, Züchtigung tut eher weh, da wird man auf Fehler hingewiesen und das schmeckt uns vielleicht auch nicht. Und wir haben in diesen Tagen viel gehört, wir haben wirklich auch klare Worte gehört, Worte, die uns vielleicht gestraft haben, die von denen wir uns vielleicht angegriffen gefühlt haben und die vielleicht hart für uns waren, weil wir erkannt haben, okay, das trifft auf mich zu. Und so der Mensch in uns, der will das eigentlich nicht hören, ja, der mag sowas nicht. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ja, lehnen wir uns innerlich auf und versuchen dagegen zu rebellieren oder zu argumentieren? Oder erkennen wir Gottes Absicht dahinter, Gottes gute Absicht dahinter? Wenn wir jetzt nochmal hier diesen Text anschauen, in Vers 6, da sagt Gott ganz klar, er züchtigt uns, weil er uns liebt. Genauso wie ein Vater einfach sein Kind erzieht, weil er weiß, was gut ist für das Kind. Wie viel mehr weiß Gott, was gut ist für uns und sagt uns oder muss uns auch einfach manchmal harte Dinge sagen, muss uns manchmal zerbrechen, muss uns manchmal mitten ins Herz treffen, damit wir einfach erkennen, was gut ist und was das Richtige ist, was Gott möchte. Und ja, die Verse 10 oder 9, 10 und 11, die sprechen einfach ganz klar darüber, was der Zweck der Züchtigung Gottes ist, ja, dass es uns zur Heiligung dient in Vers 10 oder es dient uns zum Leben. Und in Vers 11 sagt es ganz klar, ja, die Bibel ist ehrlich, Züchtigung ist keine Freude in dem Moment, in dem man es erlebt. Aber nachher wird sie geben, eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die dadurch geübt sind. Und die Frage, die ich mir selber gestellt habe, ist, bin ich geübt in der Zucht Gottes? Da stelle ich mich regelmäßig unter die Zucht Gottes oder wie reagiere ich, wenn Gott mich züchtigt? Und erlebe ich das überhaupt, dass Gott mich züchtigt, dass ich getroffen bin durch sein Wort, dass ich getroffen bin durch eine Predigt? Wenn ich das nie erlebe, dann muss ich mir Sorgen machen, weil Vers 8 sagt ganz klar, wenn wir die Züchtigung Gottes nie erleben, wenn wir das nie spüren, dann sind wir nicht Gottes Kinder. Und mir ist einfach auch in den letzten Tagen der Wunsch einfach so groß geworden, dass ich das mehr erlebe, dass Gott mich züchtigt, dass Gott zu mir spricht, dass Gott mir einfach immer mehr zeigt, wer ich wirklich bin vor ihm. Wieso sage ich das? Nicht, um irgendwie hier fromm dastehen zu wollen, sondern weil ich einfach erlebt habe, wie es ist, wenn man nicht auf Gottes Züchtigung hört. Wie es ist, wenn man zwar Gottes Stimme hört und eigentlich genau weiß, was richtig ist. Aber wenn man irgendwie davor wegläuft, wenn man sich davor versteckt. Ja, und wenn Gott einen dann laufen lässt, dann tut die Folge dessen, dass man nicht auf die Züchtigung gehört hat, viel, viel mehr weh als die Züchtigung selber von Gott. Und wenn wir 2. Korinther 7, Vers 10 mal aufschlagen. Da heißt es, denn die göttliche Traurigkeit wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemand gereut. Die Traurigkeit aber der Welt wirkt den Tod. Tobias hat es gestern gesagt, ja, die Welt, die bietet dir alles, aber sie gibt dir nichts, sie nimmt alles. Und ich glaube, dass das wirklich so ist. Die Bibel sagt es ganz deutlich, die Traurigkeit der Welt wirkt den Tod. So, wenn wir jetzt ein hartes Wort hören, das uns straft, ja, das uns wehtut, dann lass uns daran denken, dass das viel besser ist, wenn es uns wehtut, wenn es uns zur Reue bringt, aber es macht uns selig. Und als wenn wir selber den Weg gehen, wenn wir nicht auf Gottes Züchtigung hören, wenn wir vielleicht in Sünde fallen und das wird uns 100% schaden und viel mehr wehtun als das, was wie Gott uns einfach züchtigt und Gott uns straft. Das ist einfach total unvollständig, diese ganzen Eigenschaften, die ich jetzt aufgezählt habe. Es gibt noch viel, viel mehr rauszufinden, wie ist Gott als Vater, ja. Und Jesus sagt von sich in Johannes 14,9, als Philippus ihn fragt, zeige uns den Vater, da sagt Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Oder sagt, auch ich und der Vater sind eins. So, das heißt, ich möchte uns herausfordern und ich auch persönlich habe mich daraus herausgefordert gefühlt, einfach herauszufinden, wie ist der Vater, wie ist Gott. Und wenn Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater, dann lasst uns doch anfangen, einfach das Leben von Jesus zu studieren. Wie ist Jesus? Wie hat er reagiert? Was hat er gemacht? Was zeichnet ihn aus? Und dadurch werden wir auch den Vater kennenlernen. Ich habe noch einen zweiten Punkt. Wenn wir jetzt so die Eigenschaften von Gott, einfach ein paar dieser wenigen Eigenschaften gesehen haben, dann habe ich mich gefragt, wie ist mein persönliches Verhältnis zum Vater? Ja, ich habe vorher gesagt, der Vater ist ein Mensch in unserem natürlichen Leben, der uns nahe steht. Und wie stehen wir zu Gott? Und Gott, der Vater, ja, der fordert uns ganz klar heraus in seinem Wort, dass wir wie Kinder sind. Und zwar in Matthäus 18. Kennt ihr bestimmt diese Stelle, wo Jesus einfach sagt, wo er ein Kind zu sich ruft und es in die Mitte stellt und dann sagt er in Vers 3, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass ihr umkehret und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dies Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und auch in Markus 10, da sagt Jesus einfach, wir sollen werden wie die Kinder. Ich denke, wir sollen in unserem Glaubensleben nicht bleiben wie ein Kind, also wenn wir uns bekehrt haben, dann müssen wir wachsen, dann sollen wir reifen, dann sollen wir weiterkommen. Aber in dem, wie wir uns dem Vater nahen, wie wir dem Vater glauben, wie wir dem Vater vertrauen, da sollen wir sein wie ein Kind. Ein Kind, das glaubt, was man ihm erzählt, ja, das Gute und das Böse. Das hinterfragt nicht ständig und zweifelt nicht ständig. Wenn du dem Kind sagst, ich gebe dir ein Bonbon, dann kommt es her und holt sich das Bonbon. Ja, das fragt nicht, ja, gibst du wirklich eins oder willst du mich jetzt nur testen? Oder der kommt einfach und nimmt sich das. Und ich denke, so soll auch unsere Basis sein, wie wir Gott einfach vertrauen. Wenn Gott etwas sagt, dann dürfen wir einfach kindlich beim Wort nehmen, dann dürfen wir ihm glauben. Und Und natürlich gehört dazu genauso die Ehrfurcht an ein Kind. Gott erwartet auch von den Kindern, dass sie ihre Eltern ehren und respektieren. Und genau so müssen wir einfach Gott in Ehrfurcht begegnen, aber wir dürfen gleichzeitig Gott wie ein Kind begegnen, dass ihm einfach vertraut. Ja, das aus Liebe dürfen wir zu Gott kommen und das ist so schön. Dann haben wir viel über Gebet gesprochen diese Tage, auch wie wir beten sollen. Und das Gebet eigentlich, das Jesus auch seine Jünger gelehrt hat in Matthäus 6, das fängt ja auch an mit den Worten, unser Vater in dem Himmel, dass wir uns dem Vater nahen wie ein Kind, dass wir ihn bitten dürfen, wie ein Kind einfach seinen Vater um etwas bittet und dass Gott uns Erhörung schenkt. Und jetzt merke ich gerade, dass ich mir die falsche Bibelstelle notiert habe, aber es gibt ja in Römer diesen Vers, wo es heißt, denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rufen, aber lieber Vater. So durch den Geist Gottes dürfen wir uns Gott auch als einem Vater nähern, ja, und ihn im Geist anbeten. Wir haben ja gestern auch darüber gesprochen. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie nah bin ich dem Vater? Kennt er mich und kenne ich ihn? Ja, und bin ich ihm so nahe, dass ich, wie ich vorher gesagt habe, auch die Stimme seiner Züchtigung höre? Ich habe darüber nachgedacht, wenn wir ein vierjähriges Kind nehmen und das läuft mit seinem Papa durch den Wald. Was passiert, wenn das Kind wegläuft von seinem Vater, wenn es auf eigene Faust versucht, den Weg zu finden? Es wird sich sicher verirren, wenn der Vater nicht bei diesem kleinen Kind ist, das Kind kennt den Weg nicht, das Kind läuft einfach davon und wird sich bestimmt, mit Sicherheit wird es sich verirren. Und ich habe da mal von einem Prediger gehört, wie er seinem Sohn was beigebracht hat. Und zwar ist er auch mit ihm durch den Wald gelaufen. Und dieser Junge, der war, ich weiß nicht, wie alt er war, aber er ist so neugierig, ja, wie kleine Kinder halt sind. Und er ist mal dahin, mal dorthin gesprungen und ist immer weggelaufen. Und der Vater hat ihm immer wieder hinterhergerufen, bleib bei mir. Geh mit mir den Weg, bleib neben mir, du verläufst dich sonst, ja, du gehst in die falsche Richtung. Aber der kleine Junge, der ist dann immer wieder zurückgekommen und dann ist aber trotzdem wieder weitergelaufen. Und dann hat der Vater gesagt, und jetzt werde ich ihm was beibringen, und hat sich hinter den Bäumen versteckt. Und so, dass der Junge ihn nicht mehr gesehen hat. Und der Kleine läuft und merkt das erst gar nicht, dass der Vater nicht mehr da ist und geht dahin und dorthin und auf einmal weiß er nicht mehr, wo er hingehen soll und dreht sich um und sieht, sein Vater ist weg. Und fängt natürlich an zu suchen und zu rufen, ruft nach seinem Papa und aber sein Vater zeigt sich ihm nicht. Er bleibt hinterm Baum versteckt, so dass der Junge ihn nicht sieht. Und der Kleine, der wird immer panischer und fängt an zu weinen und sieht den Weg nicht mehr, fällt vielleicht hin, tut sich weh. Und da würde mancher vielleicht sagen, was ist denn das für ein Vater, ja? Das ist ja grausam, wie kann man es seinem Kind antun? Aber dieser Mann hat gesagt, ich bringe meinem Sohn etwas bei. Ich bringe ihm bei, dass er bei mir bleiben soll. Dass er, wenn ich ihm sage, bleib bei mir, dass ich weiß, warum ich das sage und dass ich möchte, dass mein Kind einfach bei mir bleibt. Und irgendwann taucht dann eben dieser Vater wieder hinterm Baum auf und zeigt sich natürlich diesem Kind und sagt ihm, ich war die ganze Zeit da, aber du warst derjenige, der von mir weggelaufen ist. Und ich glaube, dass Gott das manchmal mit uns genauso macht. Ich habe das persönlich erlebt. Dass Gott redet zu uns, Gott redet zu uns als seinen Kindern und er möchte nicht, dass wir uns wehtun, er möchte nicht, dass wir in eine falsche Richtung laufen. Aber manchmal, wenn wir es nicht verstehen wollen, ja, dann müssen wir fühlen. Und ich bin Gott einfach so dankbar auch für die Zeugnisse, die wir gestern Abend gehört haben, wo auch wir ganz ehrlich waren und gesagt haben, da bin ich gefallen oder da bin ich einfach in die falsche Richtung gelaufen. Aber Gott hat mich zurückgeholt und da zeigt sich so sehr Gottes Gnade, finde ich. Und ich staune einfach darüber, wie Gott uns einfach gnädig ist. Ja, als Eddie mich angerufen hat vor ein paar Wochen und mich gebeten hat oder gefragt hat, ob ich bereit wäre, eine Andacht zu machen für die Jugendbibeltage, da hätte ich am liebsten gesagt, nee, das mache ich nicht, ich kann das nicht. Ich war zu dem Zeitpunkt an so einem Tiefpunkt in meinem Leben, geistlich gesehen, weil ich einfach genau das erlebt habe, dass ich vor Gott weggelaufen bin, ja, dass Gott mir ganz klar manche Sachen gesagt hat, aber ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ich habe nicht drauf gehört und wir haben auch vom Einfluss des Bösen gehört, ja, und es kommt manchmal so ganz unbemerkt und leise in unser Leben hinein, dass wir es vielleicht gar nicht merken. Und Bei mir ist es so, ich studiere ja und die Leute bei mir in Ulm, die wissen, dass ich Christ bin, die wissen, dass ich sonntags oder beim Wochenende nach Hause fahre, dass ich in der Gemeinde aktiv bin und so weiter. Und ich habe eigentlich immer gedacht, das ist ein Schutz für mich. Ja. Die kennen meine Prinzipien, ich lebe. Aber der Satan, der ist dann so raffiniert, ja, vielleicht kämpft der eine oder andere von euch, wir haben es gestern gehört, damit, dass man sich nicht traut, irgendwie zu sagen, dass man Christ ist, ja. Und bei mir war es so, die wussten das alles und ich denke mir, ja, die wissen ja alles, das ist ein Schutz und so weiter. Und dann fängt der Satan anders an. Dann kommt er mit anderen Sachen, dann versucht er dich anders irgendwie da reinzubringen. Ich meine, für die Leute ist klar, ich gehe nicht auf Partys, ich gehe nicht mit denen ins Kino. Aber was ist da schon dabei, wenn man dann mal abends zusammensitzt, ja, unterhält sich? Und so, ich sage jetzt nicht, dass das von vornherein schlecht ist und dass wir überhaupt nicht mehr mit der Welt in Kontakt sein sollen. Das können wir gar nicht durch unseren Alltag. Aber Gott, der Teufel hat einfach dadurch einfach angefangen, an meinem Herzen zu arbeiten und hat einfach dadurch begonnen, Einflüsse in mein Leben zu bringen, ganz, ganz langsam. Und als ich dann im Juli, als der Eddie mich angerufen hat, da war es schon so weit, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich höre Gott gar nicht mehr. Ich bin weg von Gott. Ja? Und ich habe dann zurück, und ich habe mich dann gefragt, wie konnte das passieren? Ich bin doch Christ, wie konnte passieren, dass ich jetzt da stehe und auf einmal das Gefühl habe, ich bin keiner mehr? Und ich habe dann zurückgeschaut und habe einfach gemerkt, das kommt langsam. Wenn wir nicht wachsam sind, dann versucht der Teufel, wir haben gehört, er benutzt alle Mittel und alle Wege, uns irgendwie zu kriegen. Und wenn wir nicht aufpassen, und wenn es die Gnade Gottes nicht gäbe, dann hätte keiner von uns eine Chance. Und ich bin Gott einfach so dankbar, dass er mich wirklich, er hat mich vollständig zerbrochen vor ihm. Er hat mir einfach, er hat mich laufen lassen, ja, und er hat mich fallen lassen. Und ich kann im Nachhinein nur sagen, oder was ich vorher gesagt habe, hätte ich vorher auf Gottes Stimme gehört, er hätte mir vieles erspart. Aber so musste ich einfach lernen, oder musste vor Gott einfach zerbrechen, um wieder zu ihm zurückzukommen. Und ich weiß genau, wenn Gottes Gnade nicht wäre, dann würde ich heute Morgen nicht hier stehen. Und ich bin Gott einfach so dankbar. Wisst ihr, es gab in dieser Zeit einfach, mein Gebet war immer, ich habe gemerkt, okay, Anne, du bist ja wie dieser kleine Junge im Wald. Du gehst irgendwie weg, du hörst nicht. Aber mein Gebet war die ganze Zeit, Herr, ich merke, in mir ist keine Kraft zu widerstehen, in mir ist nicht das, dass ich irgendwie ganz konsequent und ganz entschieden einfach bei manchen Sachen sage, nein. Und ich habe damit wirklich gerungen, ich habe einfach Gott auch immer wieder gebeten, gib mir deine Kraft. Und ich habe einfach gemerkt, wie es ist, wenn Gott auf einmal den Himmel zumacht, ja, und wenn Gott dir nicht mehr so nahe ist, das ist schrecklich. Das ist so schrecklich und ich möchte das auf keinen Fall noch einmal erleben oder wie Tobias auch gestern gesagt hat, die Welt, die gibt dir nichts. Ja, wenn wir ohne Gott in der Welt leben, was haben wir? Wir haben gar nichts. Wir haben wirklich gar nichts. Und es war dann auch bei mir so, dass ich irgendwann, ich habe das erkannt, ja, da laufen einfach Dinge falsch. Aber ich habe gedacht, das ist vorbei. Du hast keine Chance mehr. Also du wusstest alles, ja. Du bist Christ seit einigen Jahren und du liest die Bibel, du hörst dir Predigten an und so, du weißt die Sachen, aber man schafft es trotzdem nicht. Und ich war wirklich verzweifelt und dann hat mich Gott an einen Punkt gebracht, wo ich wirklich vollständig zerbrochen bin. Und ich bin Gott unendlich dankbar dafür und ich bin Gott dankbar, dass er nicht nur zerbricht, sondern dass er auch heilt, ja, dass er uns einfach so wunderbare Verheißungen gegeben hat und dass er uns gnädig ist, dass er uns liebt, dass er uns nicht umsonst zu seinen Kindern gemacht hat. Und dass er uns die Verheißung aus Jesaja 57, 15 gegeben hat. Da sagt Gott, denn also spricht der Hohe und Erhabene, der ewiglich wohnt und des Name heilig ist, der ich in der Höhe und im Heiligtum wohne und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geister sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Noch eine Stelle in Jesaja 66, Vers 2. Meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Ich sehe aber an den Elenden und der zerbrochenes Geistes ist und der sich fürchtet vor meinem Wort. Ist dir Gottes so gnädig, dass er, wenn wir weglaufen vor ihm, ja, selbst wenn wir nicht auf seine Stimme hören, dann gibt er uns nicht auf. Und ich bin so dankbar, dass ich das erlebt habe. Und das heißt nicht, dass wir mit der Gnade spielen sollen, ja, auf keinen Fall. Aber ich bin einfach Gott so dankbar, dass er uns diese Verheißung gegeben hat, dass wenn wir erkennen, ja, wir haben was falsch gemacht, wir sind in die falsche Richtung gelaufen, und wenn wir da wirklich von Herzen zerbrechen darüber und von Herzen Buße tun darüber, dann sagt Gott, ich sehe dich an und ich bin dir gnädig und ich heile dich und ich richte dich wieder auf. Und dafür bin ich Gott einfach so dankbar, dass ich das erlebt habe. Mein Gebet war jetzt, als ich zu den Jugendbibeltagen gekommen bin, einfach, dass Gott mich füllt, ja, dass Gott das, was einfach kaputt gegangen ist, dass das wieder neu macht. Und ich bin Gott so dankbar, dass ich das erlebt habe in diesen Tagen oder dass ich das einfach erleben darf. Und dass Gott mir wieder Freude schenkt, dass Gott mir Hoffnung gibt, ja, dass ein Leben mit ihm möglich ist. Und wir haben da so ein schönes Beispiel bei uns zu Hause. Früher haben meine Eltern uns Kinder gerne mit der Videokamera aufgenommen. Ja, da gibt es dann einfach die Erinnerungen dran. Und da gibt es so ein Video, da stehen wir Kinder da und wir haben alle einen Luftballon in der Hand und sind alle ganz happy mit diesem schönen Luftballon. Und dann kommt irgendwie die nächste Sequenz und auf einmal kommt meine Schwester, die Evi, kommt dann auf meinen Papa zu, der die Kamera in der Hand hält, und sie hat in ihren Händen einen geplatzten Luftballon. Und die kommt zu meinem Papa hin und streckt so die Hände zu ihm und sagt, Papa, mach. Ja, und jeder Mensch weiß, einen geplatzten Luftballon, den kannst du nicht mehr machen, ja, der ist einfach kaputt und fertig. Aber dieses Kind hat einfach dieses Vertrauen zu Gott, zu ihrem Vater und kommt hin und sagt, Papa, mach, ja, dieser Luftballon ist irreparabel, ja, aber genau so, und für mich war das so ein schönes Bild dafür, auch wenn unser Leben vielleicht in Scherben liegt, ich weiß nicht, wie dein Leben aussieht, ich weiß nicht, womit du zu kämpfen hast oder ob du vielleicht auch vor einem Scherbenhaufen stehst oder denkst, du stehst vor einem, bring es zum Vater, ja, bring es zu Gott und sag, Vater, mach, bitte. Ich kann nicht. Und wisst ihr, Gott hat uns versprochen, wenn wir wirklich aufrichtig und ehrlich sind, dann macht er das auch. Und vielleicht ging es euch auch so wie mir jetzt diese Tage. Ja, man steht da und man hört so viel und man fragt sich, wie schaffe ich das? Heute ist der letzte Tag. Wir gehen alle in den Alltag zurück, vielleicht früher oder später, manche haben noch Urlaub, aber irgendwann werden wir wieder im Alltag stehen. Irgendwann werden wir wieder in der Welt stehen und die Welt um uns herum wird sich nicht verändern. Und wir haben so viel gehört und gelernt in diesen Tagen. Jetzt kommt es darauf an, wie setzen wir es praktisch um? Und vielleicht ging es euch so wie mir, habt euch gefragt, schaffe ich das oder ist es überhaupt möglich? Wie schaffe ich das? Wir gehen vielleicht mit guten Vorsätzen weg hier oder denken, ja, ab heute wird's anders, ja. Da habe ich einfach für mich festgestellt oder eine gute Nachricht festgestellt, ich schaff's nicht. Ich schaffe das nicht aus eigener Kraft. Ich habe das selber gemerkt in den letzten Monaten, wenn man einfach selber versucht und sich abstrampelt, wir werden scheitern. Also das ist vorprogrammiert. Aber wenn wir einfach merken, wir brauchen den Vater, ja, wir brauchen Gott, und so wie wir es gehört haben, dass wir unser Leben einfach loslassen, dass wir uns Gott ganz übergeben, dann bin ich davon überzeugt und ich bete einfach dafür, dass ich und dass wir das alle einfach erleben werden in den nächsten Wochen, Monaten, nicht nur in den nächsten 3 Tagen nach den Jugendbibeltagen, sondern für unser restliches Leben, ja, dass wir das schaffen durch die Hilfe des Vaters. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir ganz nah beim Vater bleiben. Ja, so wie dieser Junge im Wald, der sich verirrt, wenn er nicht beim Vater bleibt, genauso werden wir uns verirren, wenn wir nicht beim Vater bleiben. Und ich habe mich gefragt, wie können wir das? Also als ich mich vorbereitet habe, wie können wir ganz nah beim Vater bleiben? Und wir haben gestern die Antwort bekommen von Robert, ja, indem wir die Bibel lesen und beten. Die Grundlage unseres Lebens, die Grundlage dessen, dass wir dann ganz nah beim Vater sind. Und ja, wachen, beten, Bibel lesen, Gebet. Ich glaube, das sollten einfach die Grundlagen für unser Leben sein. Wenn wir hier rausgehen, Robert hat gestern gesagt, wenn ihr sonst nichts mitnimmt, nehmt diese beiden Dinge mit. Und ich wünsche mir das für mich persönlich und für einen jeden von uns. Und ich möchte schließen mit einer Verheißung, die auch Jesus uns gegeben hat in Johannes 10. Ab dem Vers 27. Denn meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Amen.